Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Es hat schon fast so ein bisschen so eine Hauskreisatmosphäre heute, finde ich. Das passt aber auch ganz gut. Ich denke, Gemeinde, ja, kann auch mal einen Hauskreisgottesdienst feiern, oder? Und ich freue mich, dass wir hier heute zusammen sind. Der Jochen, so nett wie er ist, hat mir ein schwieriges Thema heute gegeben. Und zwar Sünde, was mich von Gott trennt. Also das muss man erstmal verdauen. So ging es mir zumindest. Und ich bin jemand, ich versuche dann immer, mich an eine Bibelstelle zu halten. Weil dann können meine Gedanken vielleicht auch nicht so ganz abstrus abschweifen oder ich muss mir vielleicht auch nicht so viele exakte Gedanken machen. Gott kann mich dann einfach immer wieder auf diese Bibelstelle auch fokussieren. Und ich möchte mit euch einen Text lesen, der sehr bekannt ist zu diesem Thema. Jesus aber ging an den Ölberg, und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Sie aber das hörten, und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie fort, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Jesus Christus, hab Dank, dass du uns deine Worte gibst, auch hier jetzt aus Johannes 8. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist und dass du vergibst. Danke für diese Worte, und ich bitte dich, dass du uns jetzt auch eine gute Zeit schenkst der Reflexion und des Zuhörens. Amen. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass Jesus an den Ölberg ging. Steht in Vers 1. Davor ist beschrieben, dass Jesus in Jerusalem das Laubhüttenfest mitgefeiert hat. Riesenfest. Die Stadt voll mit Leuten. Er hat gepredigt, er hat gedient im Tempel. Und bei dem ganzen Stress und bei der ganzen, wilden und heftigen Zeit, sage ich mal, voller Ereignisse, geht er an den Ölberg. Und das sehen wir immer wieder, dass Jesus sich zurückzieht und die Kraftquelle sucht, auch in diesen besonderen Augenblicken und Zeiten, wo es drunter und drüber geht. Und dann geht er wieder in den Tempel, das Volk kommt und er lehrt sie weiter. Und dann kommt die Geschichte mit dieser Frau. Sie wurde auf frische Tat beim Ehebruch ertappt. Und gleichzeitig lesen wir, dass die Pharisäer Jesus versuchen wollten. Ich dachte an all die Fallen, die die Pharisäer Jesus gestellt haben und von denen wir lesen können. Zum Beispiel, als es um die Steuer ging. Und Jesus dann gesagt hat: Was seht ihr denn auf dieser Münze? Und gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Also er hat diese ganzen Angriffe immer pariert. Und jetzt kommt auch wieder so eine Versuchung. Und diese Frau, die ist eigentlich nur so vorgeschoben. Die ist eigentlich so ein Spielball in dieser ganzen Story. Trotzdem, an der Tat besteht scheinbar kein Zweifel. Was mir auffällt, ist, dass der passende Mann dazu fehlt. Hat er sich rechtzeitig davongemacht? Hat er die Flucht ergriffen? Wird er bewusst verschont? Wir wissen es nicht. Ja, und dann kommt so diese krasse Seite der Story. Vielleicht auch eine Wende. Jesus beginnt dann etwas in den Staub zu schreiben. Er bückt sich wahrscheinlich. Es ist die einzige Überlieferung im Neuen Testament, dass Jesus etwas schreibt, das er schreiben kann. Ich meine, wir wissen, dass Jesus allmächtig ist, aber trotzdem, ich fand es interessant, er schreibt. Die Pharisäer werden ungeduldig, denke ich, in dieser Situation. Ich stelle mir vor, dass sie anfangen, ihn zu fragen, dass sie auf eine Antwort drängen. Und Jesus ist in einer Zwickmühle. Er predigt ja Gnade und Barmherzigkeit. Wie passt da die Todesstrafe für diese Frau dazu? Außerdem haben die Römer das Land besetzt und sie sind ja die Herren über Leben und Tod im Prinzip. Sie sind diejenigen, die die Todesstrafe aussprechen können. Wie reagiert er? Soll er die Tat unter den Teppich kehren? Wo bleibt dann die Gerechtigkeit? Kann sich Jesus über das Gesetz erheben? Jesus schreibt immer noch. Die Pharisäer werden unruhiger. Vielleicht räuspern sie sich, vielleicht bücken sie sich auch, um den Augenkontakt mit ihm zu suchen. Vielleicht tippen sie ihm auf die Schulter. Endlich. Jesus richtet sich auf. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und geht sogleich wieder in die Hocke und schreibt weiter. Einer nach dem anderen, von seinem Gewissen überführt, geht raus aus dem Tempel. Eine richtige Prozession, schön aufgereiht nach Alter und Rang, die Top-Leute zuerst. Und die Frau? Sie hat den Pharisäern nur als Werkzeug gedient. Alles eine große Show, um Jesus zu prüfen, herauszufordern. Jesus richtet sich auf, wieder aus der gebückten Haltung, zu ihr hoch und spricht zu ihr. Wo sind deine Ankläger? Sie sind weg, kein einziger ist im Raum geblieben. Dann verurteile ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr. Ja, ein schwieriger Text und ich werde nicht alle theologischen Fragen dieses Textes mit euch sozusagen klären können, aber drei Punkte sind mir wichtig geworden. Erstens, eine verzweifelte Situation oder was uns von Gott trennt. Wenn wir die Protagonisten dieser Geschichte analysieren, wird einem übel. Da ist zunächst die offensichtliche Schuld dieser Frau, sie geht fremd. Die Tat allein ist nur die Spitze des Eisbergs. Beziehungen zerbrechen, was ist mit den Kindern? Wie geht die Familie mit dieser Situation um? Was ist mit dem Mann? Die Pharisäer sind nicht besser. Nach außen hin sind sie die Reinen, die Gerechten. Ihre Schuld ist nicht so offensichtlich, aber sie ist nicht minder frappierend. Sie nutzen die Frau für ihre eigenen Interessen und Ziele aus. Rücksichtslos, unmenschlich. Im letzten Jugo habe ich das Thema der heutigen Predigt mit den Jugendlichen besprochen. Und es fiel uns gar nicht so leicht, uns einzugestehen, dass wir heute und hier, jeder Einzelne, nicht besser sind als unsere Hauptpersonen. Die Schuld, die wir täglich auf uns laden, ist immens. Da ist so viel, was uns von Gott trennt. Der Ukraine-Krieg hat uns vielleicht wieder ein wenig wachgerüttelt. Oder mehr als nur ein wenig. Corona war und ist ein Übel, das uns gefühlt von extern irgendwie übergestülpt wurde. Ein Virus ist nicht greifbar, unsichtbar. Da gibt's schwer Schuldige. Der Krieg spiegelt uns aber erbarmungslos das menschliche Ego wider. Mit all seiner Gier, Rücksichtslosigkeit, Gewaltbereitschaft, Lüge. Knallhart. John Stott schreibt in seinem Buch Der christliche Glaube zum Thema Das Wesen der Sünde folgendes. Egal welchem Ideal wir folgen, wir schaffen es nicht, es einzuhalten. Egal, ob es ein kommunistisches Manifest ist, die Vereinsstatuten, die Gesetzgebung eines Landes, die 10 Gebote, wir versagen permanent. Die Geschichte des letzten Jahrhunderts hat viele Menschen davon überzeugt, dass man das Problem des Bösen im einzelnen Menschen suchen muss, nicht lediglich in der menschlichen Gesellschaft. Versprechen genügen nicht, wir brauchen Verträge. Türen sind nicht genug, wir brauchen Schlösser. Es reicht nicht, den Fahrpreis zu bezahlen, man muss Tickets ausgeben, die geprüft werden können. Recht und Ordnung sind nicht genug, wir brauchen die Polizei, um sie durchzusetzen. All das geschieht wegen unserer Sünde. Wir können einander nicht trauen, wir müssen uns vor dem anderen schützen. Aber wir sind alle schuldig geworden, wir sitzen alle im gleichen Boot. Keiner ist besser als der andere. Und jetzt geht es auch darum, wie gehen wir mit dieser Situation um? Wenn wir so uns so eine imaginäre Linie oder ja vorstellen sozusagen, dann ist auf der einen Seite die Gesetzlosigkeit, der Relativismus, also man sagt, naja, ist ja alles egal und jeder soll halt machen, wie er denkt. Und wenn es denn einen Gott gibt, dann kümmert er sich ja sowieso nicht. Auf der anderen Seite dieser Linie ist die Gesetzlichkeit, also die Lehre der, oder die Geisteshaltung, dass wir uns durch unsere Lebensführung selbst retten können. Ja, also 2 Extreme, Gesetzlosigkeit, Gesetzlichkeit. Und mittendrin auf dieser Linie ist das Evangelium, ist Jesus Christus und da wollen wir hin. Also wir brauchen weder die Gesetzlichkeit, die, wo wir denken, ja, wir sind ja, ich bin was Besseres, ich hab's drauf. Dieser Krieg und so, okay, das macht der Putin, aber ich bin ein besserer Mensch. Oder die Gesetzlosigkeit, der Relativismus, der eigentlich auch lieblos ist. Wenn ich sage, jeder soll halt machen, was er denkt und so, ist eigentlich, führt uns auch nicht weiter. Wir müssen uns aufs Zentrum konzentrieren, aufs Evangelium, auf Jesus Christus. Und deswegen der zweite Punkt, die vertikale Perspektive. Wir haben uns jetzt sozusagen horizontal bewegt, haben die Schuld gesehen, die Schuld der Frau, die Schuld der Pharisäer, unsere eigene Schuld. Da wird einem übel, da ja, verkrampft sich vielleicht einiges in uns. Jetzt die vertikale Perspektive, lass uns mal auf Jesus schauen. Echte Gnade führt immer zu einem erneuerten Leben. Um das Evangelium und seine verändernde Kraft zu verstehen, müssen wir auf Jesus schauen. Lass uns einfach mal hier gucken in diesem Text, wie Jesus agiert und reagiert. Jesus ist die Referenzperson schlechthin oder sollte auch für uns die Referenzperson sein. Er ist treu und so begegnet er der Untreue dieser Frau. Der ganze Abschnitt spricht letztlich auch von der Treue Jesu. Einerseits dient er den Menschen da im Tempel, er dient ihnen an Leib und Seele. Er ist auch seinem Vater treu, er geht zum Ölberg, er verbringt Zeit mit ihm. Im Gegensatz die Untreue der Frau. Jesus ist auch einzig und allein gerecht und begegnet so der Ungerechtigkeit der Pharisäer. Jesus ist der einzige gerechte Richter. Davon hat Jochen, denke ich, schon in der letzten Predigt oder in der vorletzten auch gesprochen, wo er einfach über Ostern, denke ich auch, ich habe die Predigt nicht gehört, aber wenn wir von Ostern sprechen, dann kommen wir ums Kreuz nicht drumherum, dann kommen wir um Karfreitag nicht drumherum, aber auch um den Ostersonntag. Karfreitag ist der Tag, an dem wir dem Grauen ins Angesicht schauen, hat jemand gesagt. Aber die Geschichte bleibt nicht bei Karfreitag stecken. Wir glauben an das Wunder vom Ostersonntag. Der Stein ist weg, der Weg ist frei, die Angst ist überwunden. Bonhoeffer sagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Also die vertikale Perspektive, lass uns auf Jesus schauen. Die Gerechtigkeit Jesu ist nie lieblos. Ich habe länger darüber nachgedacht, warum Jesus in den Staub schreibt. Was er geschrieben hat, würde mich interessieren. Das werde ich ihn mal fragen. Warum aber schreibt er? Die Frage können wir vielleicht leichter beantworten. Die Pharisäer spitzen die Situation immens zu. Sie streben eine Verurteilung im Schnellverfahren an. Sie polarisieren. Genau diese Taktik hebelt Jesus aus, indem er das Tempo rausnimmt. Er will keine Schnellschüsse. Seelenruhig schreibt er drauf los. Ich weiß nicht, wer von euch Teenager zu Hause hat. Im Umgang mit meinen Teenagern lasse ich mich manchmal zu Schnellschüssen provozieren und bereue es im Nachhinein. Jemand hat mal geraten, dass man in solchen Situationen erstmal langsam bis 10 zählen soll. Jesus lässt seine Zuhörer locker bis 50 zählen in dieser Situation. Und dann kommt dieser berühmte Satz: Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und dann bückt er sich wieder und schreibt weiter. Wieder nimmt er das Tempo raus und gibt Zeit zur Selbstreflexion. Er verschwindet auch aus dem Blickfeld der Menge. Es gibt jetzt keinen, auf den man sozusagen den Blick richten kann. Der ist gebückt, ist da unten beschäftigt und die Leute müssen sich gegenseitig anschauen. Zeit zur Selbstreflexion. Jeder ist allein mit sich und mit seiner Gruppe. Einer nach dem anderen verlässt den Raum. Die Gesetzlichkeit der Pharisäer ist überführt. Und die Frau? Relativiert Jesus ihre Schuld? Schwamm drüber? Er zeigt ihr einen Ausweg auf. Die Gnade Gottes kommt ins Spiel und unser Schwarz-Weiß-Denken wird auf die Probe gestellt. Ja, aber wo ist denn hier die Gerechtigkeit oder das Gesetz? Jesus führt die Pharisäer und auch die Frau aus der Sünde raus, so wie sie keinen Richter vorgefunden hat unter den Pharisäern, verurteilt auch Jesus sie nicht, gibt ihr aber eine Botschaft auf den Weg mit. Er sagt zu ihr zum Schluss: Gehe hin und sündige nicht mehr. Was machen wir mit diesem Satz? Die Latte liegt hoch, zu hoch. Was bewirkt so eine Aussage? Verzweiflung will Jesus nicht provozieren, da bin ich mir sicher. Es kann sein, dass die Frau nicht mehr fremdgegangen ist seit dieser Begegnung mit Jesus, aber nicht mehr sündigen, nicht mehr gedanklich fremd zu gehen, nicht mehr zu begehren und all die anderen Themen und Bereiche, das schafft doch kein Mensch. Ich kann die Worte Jesu nur so verstehen, dass wir lernen sollen, tagtäglich aus seiner Gnade zu leben, seine Vergebung immer und immer wieder in Anspruch zu nehmen. Vor einigen Tagen, oder 2 Wochen vielleicht, hat meine Familie wieder mal begonnen, im Garten zu buddeln. Und siehe da, an einer Ecke, so in 20 Zentimeter Tiefe, ein Widerstand. Der Konstantin wurde beauftragt, diesem Thema nachzugehen. Und es stellte sich heraus, dass unter einer Schicht von 30 cm eine ungefähr 1,5 Quadratmeter große Platte liegt. 40 cm dick. Ein Fundament. Was macht man mit sowas? Bisher hat er auch alles schön darüber gewachsen, alles, was keine tiefen Wurzeln hat, kann ja auf so einer Platte seelenruhig wachsen. Irgendwie hat es mir doch keine Ruhe gelassen. So ein Stein, so eine Platte im Garten ist eigentlich nichts Schönes. Ich habe mich dann doch irgendwie dazu hinreißen lassen, mir so einen Bohrhammer auszuleihen, so einen kräftigen. Also erst hatte ich den kleinen vom Arne, so eine Hilti. Da knabbert man nur so rum an so einem Brocken, ja. Also stundenlang und dann so Bröselzeug irgendwie, also das war mühsam. Arne, was mache ich? Ja, hol dir was Ordentliches. Okay, habe ich mir so ein richtiges Teil geholt. Und dann in 1,5 Stunden war das Ding erledigt. Natürlich musste es noch wegtransportiert werden und so weiter, die Brocken. Aber das Teil war weg und ich habe mir irgendwie gedacht, ja, es ist eigentlich schön, keine Steine, keine Felsen im Garten verbuddelt zu haben. Und irgendwie dachte ich, ist das vielleicht auch ein Sinnbild für heute und für diese Predigt, dass wir aus der Gnade leben können. Jesus ist da und will die Steine in unseren Lebensgarten aus dem Weg räumen.